Herzlich willkommen zum Mensch und Technik Podcast. Dieser Podcast ist für alle, die Technologie entwickeln, vertreiben oder nutzen. Für alle, die immer mal wieder das Gefühl haben, dass Technologie sie überrumpelt oder beherrscht. Für alle, die verstehen wollen, was Technologie mit uns macht und wie wir unser Leben zurückbekommen. Dieser Podcast ist für die, die Technologie sexy machen wollen. All die Produktentwickler, Designer, UX-UI-Profis, Produktmanager, CTOs, CEOs und für dich. Mein Name ist Dr. Peter Röskar, von meiner Freundin auch Dr. Peter. Ich bin dein Gastgeber und freue mich, dass du dabei bist. Es gehört zu den ganz großen Ironien unseres modernen Daseins. Je mehr wir optimieren, desto weniger scheint sich wirklich zu verbessern. Wir verkleinern ein Problem, nur um es anschließend wieder zu vergrößern. Wir verschlanken Prozesse, nur um neue Komplexität nachzuschieben. Wir erfinden effizientere Maschinen, nur um sie intensiver zu nutzen. Wir schaffen uns Technologien, die unsere Arbeit erledigen, nur um die gewonnene Zeit mit mehr Arbeit zu füllen. Und so entsteht ein Paradoxon, das sich leise durch die Geschichte der Technik, der Ökonomie und des eigentlich gesamten menschlichen Fortschritts zieht. Ein Paradox, was zeigt, wie schwer es uns fällt, mit den eigenen Gewinnen, die wir uns selber gemacht haben, überhaupt umzugehen. Der Mensch strebt nach Verbesserung, ist aber kein Wesen der Reduktion. Sobald etwas günstiger, schneller oder einfacher wird, fordert ein Teil von uns mehr davon. Effizienz schafft prinzipiell Freiräume und diese Freiräume füllen wir wieder. Effizienz schickt uns Möglichkeiten und wir übernutzen diese Möglichkeiten. Effizienz verspricht uns Entlastung und wir verwandeln sie in neue Lasten. Und so entsteht der Rebound-Effekt, ein Spiegel, der uns zeigt, dass technologischer Fortschritt nicht automatisch zu weniger Verbrauch führt, sondern oft nur die Bühne bereitet für mehr Tempo, mehr Komfort, mehr Anspruch. Ein Spiegel, der uns zwingt zu fragen, verbessern wir die Welt wirklich oder optimieren wir nur die Bedingungen dafür, sie noch schneller auszubeuten. Darüber möchte ich heute reden, über den Rebound-Effekt. Ich werde drei Punkte ansprechen, eine Definition mit ein paar Beispielen. Dann so ein bisschen die psychologischen Mechanismen dahinter beleuchten. Und am Ende dann natürlich die Frage, was hat denn das eigentlich mit User Experience, mit Nutzererfahrung, mit HMI, Human-Machine-Interfaces, Mensch-Maschine-Schnittstellen, User-Interfaces, also mit all dem, mit dem ich mich im Kern beschäftige. Was hat das eigentlich damit zu tun? Also als erstes die Klärung der Frage, was ist denn eigentlich der Rebound-Effekt? Er ist das Phänomen, dass Effizienzsteigerungen nicht zu einem geringeren Gesamtverbrauch von Ressourcen, Zeit, Naturalien, was auch immer führen, sondern häufig ins Gegenteil umschlägt. Die ursprüngliche Effizienz geht verloren, weil das eingesparte Gut, egal welche Ressourcen, ob es Energie ist, ob es Zeit ist, ob es Geld ist, durch eine gesteigerte Nutzung wieder aufgezehrt wird. Ein Beispiel aus meinem Umfeld ist das 3-Liter-Auto. In den 90er Jahren Riesenhype. Ja, so ein Symbol für sparsames Fahren. Und es ist eigentlich nie gekommen. Es ist wieder verschwunden. Nicht, weil die Technik das nicht könnte, sondern wegen unseres entweder gewollten oder antizipierten oder auch de facto durchgelebten Konsumverhaltens. Während also Motoren immer effizienter wurden, wurden Autos größer, schwerer und leistungsstärker. Also in unseren Garagen stehen heute fette SUVs mit weit fortgeschrittener Technologie Und sie verbrauchen nicht unwesentlich weniger als Autos vor 30 oder 40 Jahren, die aber leichter, schlanker, weniger beladen waren. Und am Ende steht ein Fortschritt, der keiner ist. Wenn wir das Thema Spritverbrauch in den Fokus, wenn das natürlich Autos heutzutage sicherer sind als vor 30, 40 Jahren, dass da mehr Airbags drin sind, mehr Crashzonen, mehr Kollabierzonen. Es hat ja seinen Grund, das ist ja keine Boshaftigkeit. Aber die Idee des 3-Liter-Autos ist nicht realisierbar, weil wir halt sagen, okay, jetzt haben wir einen Motor, der braucht ein bisschen weniger. Dann können wir ja dort noch ein wenig extra Last draufpacken. Also ein bisschen mehr Gewicht und ein bisschen größeres Volumen, ein bisschen weniger Luftwiderstand, weil der Motor verbraucht ja weniger. Da können wir das ja ein Stück weit kompensieren. Also das ist ein typischer Fall des Rebound-Effekts. Auch Energiesparlampen, ne? Smarte Haushaltsgeräte, sonstige digitale Tools haben alle genau dieses Muster. Die Effizienz steigt, aber die Nutzung, der Konsum, die Ansprüche steigen mit. Und damit entweder bleibt die Gesamtbelastung gleich oder sie steigt sogar. Zumindest sinkt sie nicht signifikant. Nochmal das Thema Mobilität, Autoindustrie. Dort wird es sehr, sehr deutlich sichtbar. Deswegen hole ich das Beispiel nochmal aus. Also seit Jahrzehnten arbeiten Ingenieure daran, Motoren effizienter zu machen, leichtere Materialien, intelligentere Antriebe. Und ein moderner Motor verbrennt Kraftstoff wesentlich sauberer und wesentlich sparsamer als sein Pendant aus den 80er, 90er Jahren. Diese Fortschritte verschwinden im Schatten eines gegenläufigen Trends. Fahrzeuge werden größer, breiter, schwerer, leistungsstärker. SUVs dominieren den Markt, obwohl sie physikalisch unausweichlich mehr Energie benötigen. Assistenzsysteme, Komfortsitze, Panoramadächer, Batterien, Allradantrieb. Jedes Feature, all diese einzelnen Technologien sind für sich genommen sinnvoll, komfortabel, absolut zu begrüßen. Zusammen erhöhen sie das Fahrzeuggewicht um teilweise mehrere hundert Kilo. Also die Effizienzgewinne durch die moderne Motorentechnik werden komplett aufgefressen oder sogar zum Teil überkompensiert. Also ein Auto, mit dem vor 40 Jahren eine fünfköpfige Familie in den Urlaub fuhr, wäre heute für viele, selbst für innerstädtische Fahrten, viel zu klein. Und es ist auf der einen Seite ein Luxusbedürfnis, was steigt, aber halt auch ein Sicherheitsbedürfnis. Mehr Sicherheitstechnik braucht mehr Volumen und mehr Volumen ist an sich per se tendenziell eher sicherer. Und von daher wächst dieses Bedürfnis schneller als jede technische Effizienz, die wir in das Auto hinein designen. Also rein technisch gesehen verbrauchen moderne Autos praktisch weniger. Technisch weniger, aber praktisch eben nicht. Im wirklichen Leben nicht. Also ganz klar, Fall eines Rebound-Effekts. Gehen wir im Bereich Energie und Haushalt. Die Effizienz, die wir dort erzielen können, steigert nicht den Verzicht, sondern den Konsum. Also Haushaltsgeräte, Beleuchtungen, Heizungssysteme sind heute effizienter als zuvor. Eine LED-Lampe verbraucht nur einen Bruchteil der Energie einer Glühbirne. Wie man immer so schön sagt. Ja, das sind ja. Also, lassen wir Glühbirne, wir wissen alles, was wir meinen damit. Neue Kühlschränke sind Wunderwerke der Effizienz und durch smarte Thermostate steuern den Energieeinsatz im Milliwatt-Bereich im gesamten Haus. Was passiert aber? Wir beleuchten größere Wohnflächen, wir lassen das Licht länger an, weil es verbraucht ja sowieso kaum was. Wir besitzen mehr Küchengeräte als je zuvor, ja, vom Dampfgarer bis zur Heißluftfritteuse. Steigt die Zahl der Haushaltsgeräte. Ich habe jetzt keine Statistik da, die ich zitieren kann, aber mein subjektiver Eindruck ist ganz klar, die Anzahl von Geräten, die in Küchen rumsteht, wächst. Und wir heizen nicht weniger, sondern komfortabler. Wir haben wärmere Badezimmer, längere Heizphasen, wir haben eine komplexe Zonensteuerung. Also all das trägt dazu bei, dass die Vorteile, die potenziellen Vorteile der Energieersparnis nicht wirklich realisiert werden. Es gibt noch ein klassisches Beispiel, was immer wieder zitiert wird, die effizienteren Holzherde, die vor vielen zig Jahren eingeführt worden sind. Also es war damals so, dass die Technik, diese effizienten Holzherde, den Verbrauch von Holz pro Kochvorgang reduziert haben. Und es hat nicht dazu geführt, dass weniger Holz verbraucht wurde, sondern dass die Menschen häufiger und aufwendiger gekocht haben. Unterm Strich blieb der Holzverbrauch gleich. Ja, und die Muster wiederholen sich immer wieder. Effizienz wird eben nicht in Einsparungen investiert, sondern in Mehrnutzung. Also aus der Möglichkeit, Ressourcen zu sparen, wird die Möglichkeit, mehr Komfort zu erleben. Und genau das tun wir. Wir sind als Menschen so. Wir haben ja im zweiten Teil der Episode auch darauf, wo kommt denn das eigentlich her? Kleiner Teaser, wir Menschen sind so, das ist tief in unserer Psyche begraben. Noch ein drittes Beispiel aus der Arbeitswelt der Digitalisierung. Ja, es wird alles effizienter, es wird alles schneller und trotzdem kommen die Leute nicht früher nach Hause abends. Ja, also die Digitalisierung hat uns Tools geschenkt, die vor 20 Jahren noch fast wie Zauberei ausgesehen haben. Wir können Aufgaben automatisieren, wir können Kommunikationswege verkürzen, wir können Entscheidungen beschleunigen, wir können Wissen schneller verfügbar machen, wir können mehrere Projekte parallel bearbeiten. Allein schon der Unterschied zwischen einer E-Mail, also ich habe meinen ersten E-Mail-Account 1994 bekommen. Ich weiß es deswegen, weil das mein 30. Geburtstag war, an dem ich diesen E-Mail-Account freigeschaltet bekommen habe. Und damit wurde das Schreiben von papierenden Briefen ersetzt durch das Verschicken von E-Mails. Es ist also einfacher, schneller Grund zu kommunizieren. Trotzdem bin ich nicht früher aus dem Büro weggekommen. Ja, Arbeitswelt ist immer dichter geworden. Die Zeitersparnis wird sofort als Kapazitätsgewinn interpretiert. Also wenn eine Aufgabe in einer statt 3 Stunden erledigt, bekommt noch eine Aufgabe dazu. Nicht mehr Freizeit. Und digitale Kommunikation macht uns ständig erreichbar. Sie ist flexibler. Ich kann meine E-Mails von überall auf jedem Ort dieser Welt, wo ein WLAN oder ein 4-5G-Anschluss da ist, kann ich die abfragen. Ja, und damit steigt dann auch sofort so der Bedarf an Antworten, Abstimmungen, Meetings. Hey, ich habe dir eine E-Mail geschickt, ich habe jetzt noch innerhalb von 3 Stunden keine Antwort bekommen. Ja, oder lass uns mal schnell noch mal kurz hier eine kurze Abstimmungsrunde fahren. Es ist schnell, es ist einfach, es erzeugt aber auch Arbeit. Also beschleunigte Prozesse erhöhen nicht die Ruhe in uns und die Ruhe, die wir haben, sondern die Erwartungsgeschwindigkeit, möchte ich es mal nennen. Also was heute in Minuten möglich ist, soll auch in Minuten passieren. Obwohl es vielleicht vor 20 Jahren noch Stunden gedauert hätte, exakt die gleiche Tätigkeit auszuführen. Also unterm Strich, statt 2 Projekten haben wir heute 10, weil uns Tools dabei unterstützen, wir optimieren, wir automatisieren, aber dass wir einen früheren Feierabend haben, liegt nicht im Bereich des Möglichen. Und der Rebound-Effekt hier ist fast noch brutaler als in Technik oder Energieeinsparen. Also anstatt echte Entlastung zu schaffen, führt Digitalisierung zu einer Verdichtung, die psychisch und kognitiv belastet. Die paradoxe Realität ist, wir arbeiten effizienter, aber nicht weniger. Wir arbeiten schneller, aber nicht entspannter. Wir arbeiten smarter, aber nicht klüger. Woran liegt all das nun? Also warum passiert das eigentlich? Was sind die Mechanismen dahinter? Der Rebound-Effekt ist kein Zufall, er ist kein Betriebsunfall des Fortschritts. Er folgt einer Gesetzmäßigkeit, die tief in unserem Verhalten, unseren ökonomischen Strukturen, unserem kulturellen Vorstellungen verwurzelt ist. Und da sind es 3 Ebenen, die dabei entscheidend sind. Eine psychologische Ebene, eine ökonomische Ebene und eine technologische Ebene. Und die 3 zusammengenommen erzeugen einen dynamischen Sog, der Effizienzgewinne systematisch auffrisst. Fangen wir an mit den psychologischen Mechanismen. Also Effizienz als Einladung zur Mehrnutzung. Menschen reagieren auf Effizienzsteigerung nicht neutral. Im Gegenteil, sie interpretieren Effizienzsteigerung als Lizenz zum mehr zu mehr von, wovon auch immer. Das Gefühl der ersparten Kosten. Ja, wenn etwas weniger Energie, Zeit oder Geld kostet, dann fühlt es sich weniger teuer an. Und wir sind bereit, es häufiger zu nutzen. Die LED-Lampe verbraucht kaum Strom, lassen wir das Licht länger an. Und am Ende haben wir dann genauso viel Strom verbraucht wie vorher. Effizienz erzeugt ein gutes Gefühl. Ich tue ja was fürs Klima oder ich arbeite ja smarter. Ja, ich habe halt eben meine Lampe effizient gemacht. Ich habe da jetzt eine alte traditionelle Lampe durch ein LED-Licht ersetzt und damit tue ich ja was fürs Klima. Und dann kann ich es ja auch ein bisschen länger laufen lassen. Ja, und also das Selbstbild, dass ich ja etwas tue fürs Klima, dass ich smarter arbeite, dass ich effizienter unterwegs bin, dieses Selbstbild senkt die inneren Hemmschwellen. Wird im Englischen als Moral Licensing bezeichnet, also die Lizenzierung über den moralischen Weg. Ja? Wir sparen CO2 ein, also fliegen wir ein bisschen mehr. Wir sparen Zeit, also nehmen wir uns mehrere Aufgaben vor. Wenn eine Technik, das ist der nächste Punkt, bequemer wird, dann verschiebt sich unser Verhalten. Was früher aufwendig war, wird selbstverständlich und dadurch häufiger. Also Effizienz macht Dinge häufig attraktiver und verringert den inneren Preis des Handelns. Also das war ein kurzer Überflug über die psychologische Ebene, warum der Rebound-Effekt auftaucht. Ökonomische Mechanismen. Effizienz wird im Wirtschaftsleben nicht belohnt, sondern sie wird genutzt. Und es ist natürlich jetzt erstmal auch völlig legitim, das zu machen. Frage ist eben, welche Konsequenzen hat das am Ende? Ja, also unsere Wirtschaft ist nicht auf Reduktion ausgelegt, sondern auf Wachstum. Und Effizienz ist in diesem System niemals ein Ziel, sondern ein Werkzeug, um mehr Wachstum zu niedrigeren Kosten zu erzeugen. Wenn ein Prozess günstiger wird, erzeugt das wirtschaftlichen Spielraum. Und dieser Spielraum wird fast immer wieder reinvestiert. Mehr Produktion, neuere Produkte, breitere Märkte. Sparpotenziale werden nicht genutzt, um den Verbrauch zu begrenzen, sondern um das Angebot zu erhöhen. Effiziente Technologien werden schneller massentauglich. Was früher Luxus war, wird bald plötzlich Standard und dadurch steigt der Gesamtverbrauch. In den 90er Jahren war ein Handy, ein Mobiltelefon etwas für Businessleute, die es professionell brauchten. Und wenige Jahre später war dieser Luxus Standard, weil die Produktion effizienter wurde von Smartphones, weil sie leichter verfügbar wurden. Ja, und dadurch ist der Gesamtverbrauch, es gab dann einfach plötzlich mehr Mobiltelefone. Ja, gilt auch für Airbags, gilt für Klimaanlagen, gilt auch für die Displaygröße im Auto übrigens. Ja, Effizienz macht sie bezahlbar und damit sind sie plötzlich allgegenwärtig. Und weder Konsumenten noch Unternehmen werden dafür belohnt, weniger zu konsumieren. Mehr Effizienz wird in den meisten Bereichen mit höheren Erwartungen gekoppelt, mit der Erwartung an mehr Leistung, mit der Erwartung an mehr Komfort, mehr Features, mehr Output. Und solange Wachstum das Leitprinzip ist, ist es völlig unabhängig davon, ob man das gut findet oder nicht gut findet. Solange Wachstum das Leitprinzip ist, wird Effizienz als Ressourcenquelle genutzt und nicht als Ressourcenschutz. Also Effizienz wird genutzt, als Ressource, ja, um schneller, besser, mehr zu haben, aber nicht, um etwas zu schützen. Und die dritte Ebene der Mechanismen sind die technologischen Mechanismen. Also Komplexität wächst häufig schneller als Effizienz. Technologieentwicklung ist selbst Teil des Problems. Ja? Effizienzsteigerung schafft ungewollt die Grundlage für neue Komplexität. Effiziente Technologien erzeugen neue Anwendungsfälle. Ein sparsamer Motor ermöglicht schwerere Autos. Ein schnellerer Prozessor ermöglicht komplexere Software. Energieeffizienter Bildschirme ermöglichen riesige Flächen, die ich damit bestücken kann. Also Technologie schafft Platz, schafft Raum und Technologie füllt diesen Raum dann auch wieder. Und ein kleiner Vorgriff auf die HMI-Thematik. Moderne HMIs, moderne Assistenzsysteme im Auto erscheinen simpel, aber sie benötigen mehr Software, mehr Sensorik, mehr Rechenleistung, mehr Energie. Ja, und diese Effizienzsteigerung wird auf der technologischen Seite teuer erkauft. Also Innovation erfolgt nach dem Additionsprinzip. Neue Funktionen werden hinzugefügt, alte Funktionen beibehalten und das Ergebnis, Komplexität wächst, egal wie effizient eine Einzelkomponente ist. Kurz, Technologie entlastet den Nutzer, aber belastet das System. Und der Rebound entsteht genau in dieser Lücke, die große Dynamik, wenn alle Mechanismen zusammenwirken. Der Rebound-Effekt ist nie das Resultat eines einzelnen Faktors. Er entsteht, weil die drei genannten Ebenen, psychologische Ebene, ökonomische Ebene, technologische Ebene, sich gegenseitig verstärken. Also psychologische Freiräume motivieren zur Mehrnutzung, Ökonomische Anreize belohnen Mehrproduktion, Wachstum um jeden Preis. Technologische Entwicklung ermöglichen höhere Komplexität. Und so entsteht ein Kreislauf, der die Effizienzgewinne in Beschleunigung umwandelt. Also der Rebound-Effekt ist kein Ausrutscher, sondern eine systemische Eigenschaft unserer modernen Welt. Kommen wir zum dritten Teil. Rebound-Effekt, HMI, User Experience, Mensch-Maschine-Schnittstelle. Warum es uns als Menschen, die sich mit Technologie auseinandersetzen, besonders betrifft. Der Rebound-Effekt ist im Bereich HMI relevant, weil Interaktionsdesign oft genau das schafft, was den Effekt überhaupt erst ermöglicht. Mehr Effizienz, mehr Komfort, weniger Aufwand. Das Geheimnis von ChatGPT, das Geheimnis von Google ist ein super einfaches Interaktionsdesign. Und wenn es nicht so einfach zu nutzen wäre, würden wir diese beiden spontan genannten Technologien gar nicht so oft nutzen. Ja, wir haben mit weniger Aufwand mehr Effizienz, mehr Komfort und sagen dann, naja, dann nutze ich es auch häufiger. Ja, und dass das als Verbesserung ursprünglich gedacht war, kann leicht zum Verstärker von Nutzungshäufigkeit, naja, vielleicht auch versteckter Komplexität und vor allem auch von Abhängigkeit werden. Also wir als Gestalter von Interfaces, von Systemen, von Technologien, von digitalen Produkten sind immer in einem Grenzbereich zwischen dem Wunsch, Technologie intuitiver zu gestalten und der Verantwortung, sie nicht zur Überforderungsmaschine werden zu lassen. Der Rebound-Effekt wirkt gerade im HMI-User-Experience-Bereich besonders stark. Also effiziente Interaktionen erzeugen Nutzungsschübe. Beispiel ChatGPT oder die Google-Suchmaschine. Weil wenn ein System einfacher zu nutzen ist, nutzen Menschen es häufiger. Ja, im Auto bedeutet das, jede Funktion wird durch eine leichte Nutzbarkeit, durch eine einfache Zugänglichkeit attraktiver. Kürze Interaktionen erlauben mehr davon. Und jeder Klick weniger macht den Weg frei für zusätzliche Features. Und das führt dazu, dass HMIs schnell von Entlastungswerkzeugen zu Nutzungsmagneten werden. Also die Unterstützung, die ich durch Vereinfachung gebe, schafft Räume für mehr Nutzung, für höhere Komplexitäten, für höhere Funktionalitäten und für häufigere Nutzung. Und die Komplexität wird am Ende verschoben, aber nicht wirklich reduziert. Moderne HMIs, gerade auch in Fahrzeugen, reduzieren häufig oder haben das Potenzial, die Komplexität für den Nutzer zu reduzieren und erhöhen sie dann im System. Ja, ich habe dann mehr Software-Ebenen, mehr Konfigurationsmöglichkeiten, mehr Hintergrundprozesse. Komplexität verschwindet nicht, sie wird vielleicht unsichtbar, aber sie wandert, sie bewegt sich, sie ist mobil. Ja, und häufig wächst sie dann halt eben auch. Und Zeitersparnis wird gerne sofort wieder aufgefüllt. Also schnellere Interaktionen führen nicht zu weniger Zeit, die ich mit dem HMI verbringe, sondern zu mehr Aufgaben, mehr Optionen, mehr Nutzungen während der Fahrt. Also dass ich auf der einen Seite einspare, dieser Freiraum, der dadurch entsteht, wird nicht dazu genutzt, sich zum Beispiel auf den Verkehr zu fokussieren, sondern um weitere Nutzungen zu machen, auszuführen, um weitere Interaktionen auszuführen. Und das führt zu einer erhöhten Verantwortung, die wir als Designer, als Professionals im Bereich Mensch-Maschine-Systeme, Mensch-Maschine-Schnittstelle haben. Also die reine Nutzbarkeit, die reine Usability ist ein Teil unserer Arbeit, aber wahrlich nicht alles. Was bedeutet eine neue Funktion für das Verhalten der Nutzer? Frage, die wir uns ständig stellen sollten. Erhöht eine Funktion die Sicherheit oder erhöht sie nur die Interaktionszeiten? Ja, führt ein neues Feature zu einer echten Entlastung oder öffnet es die Tür zu mehr Komplexität? Technologie, ich sage es mal ganz deutlich, muss ich vor dem Menschen verbeugen, muss dem Menschen gegenüber Respekt zollen und nicht umgekehrt, nicht der Mensch gegenüber der Technologie. Und dazu müssen wir den Menschen in seiner Ganzheit verstehen. Also User Experience, HMI Design, UI Design ist nicht nur ein Gestaltungsprozess, sondern es ist ein anthropologischer Prozess, den wir machen. Es geht um die wirklichen Bedürfnisse von Nutzer oder Nutzerin. Es geht um Dinge wie Routinen, es geht um Gewohnheiten, es geht um die Aufmerksamkeitsökonomie, es geht um Träume, um Wünsche, aber auch um Fähigkeiten, die ein Mensch hat. Und wenn wir diese Ebenen ignorieren, verstärken wir den ungewollten Rebound-Effekt. Und ich kenne das aus meiner beruflichen Praxis, aus all den Jahren, in denen ich das HMIs gestaltet habe. Die User Experience HMI-Profis müssen dort die Grenzen setzen, wo das Marketing keine mehr kennt. Also Produktteams neigen dazu, Features hinzuzufügen. Ja, Featuritis haben wir das immer genannt. Weil es technisch geht, weil es der Wettbewerb macht und dann auch ohnehin zu hinterfragen, weil es der Kunde will und zänker, 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 kommen da ein Feature zum anderen dazu. Und die Verantwortung bei der Gestaltung von Technologie ist es, in diesem Prozess die Stimme der Reduktion zu sein, die Stimme der Begrenzung zu sein, am Ende auch die Stimme der Menschlichkeit zu sein. Also kostet Mut, auch mal Nein zu sagen. Ein Freund und langjähriger Geschäftspartner von mir sagte, wenn mir das Marketing nicht mit einem Satz erklären kann, wozu ein neues Feature gut ist, schmeiße ich es aus dem HMI raus. Ja, also Nein sagen zu überflüssigen Funktionen, Nein sagen zu Hyperpersonalisierung, wenn sie keinen Sinn macht. Nein sagen zu Interaktionen, die während der Fahrt nichts zu suchen haben. Nein sagen zu Features, zu Fähigkeiten eines Systems, die keinen echten, sofort erfahrbaren, sofort verständlichen Mehrwert liefern. Und den Fokus gerade im Fahrzeug auf Sicherheiten, auf mentale Entlastung legen. Ja, also was belastet die Aufmerksamkeit, was kostet kognitive Ressourcen und wie und wo und was wird wirklich entlastet. Alles andere ist dann sekundär, ja, gerade was Marketing will, was die Technologie kann, ist unsere Verantwortung, das zu machen. Zum Abschluss nochmal 6 Strategien gegen den Rebound-Effekt im In der HMI, in der Automotive HMI, ja generell in der HMI-Entwicklung. Intention statt Funktion. Wir müssen uns bei jeder Designentscheidung fragen, was ist die eigentliche Absicht dieser Funktion? Und dann prüfen, ob die Umsetzung wirklich diesem Zweck dient oder nur eine Möglichkeit mehr konsumier macht. Zweitens, Orchestrierung statt Addition. Also ein modernes Automobilcockpit braucht nicht mehr Oberfläche, mehr Displays oder mehr Menüs, mehr Interaktionen, mehr Modalitäten, sondern es braucht eine bessere Orchestrierung. Insgesamt weniger Schritte, insgesamt eine klare Priorisierung, insgesamt adaptive Reduktion. Fokus auf die Kernfunktionen. Am Ende intelligentes Weglassen. Gute User Experience entsteht nicht dadurch, dass ich ständig mehr mache, entsteht nicht durch Addition, sondern durch Fokussierung, durch Absicht und vor allem auch durch den Mut, was wegzulassen. Den Mut zur Auslassung. Dritter Punkt. Aufmerksamkeit als knappe Ressource behandeln. Jede Interaktion kostet Aufmerksamkeitsbudget. Besonders im Auto, wo das Aufmerksamkeitsbudget, also die Menge an mentalen, kognitiven Ressourcen, die wir für die Interaktion mit einem HMI zur Verfügung haben, limitiert ist. Also ein HMI-Design, das Entlastung behauptet, aber Interaktion erzeugt, ist ein Oxymoron, ein Widerspruch in sich selbst. Und wir können den Rebound minimieren, durch Interaktionen verkürzen, Automatisierung sinnhaft einsetzen, den Visual Clutter, also die visuelle Verschmutzung reduzieren, die visuelle Komplexität reduzieren, die Ablenkung von Fahrer und Fahrerin priorisiert bekämpfen und sinnvolle, sauber orchestrierte Multimodalität einführen. Ja, also vielleicht wirklich das Thema Spracheingaben bewusst betrachten, das Thema Gestensteuerung bewusst betrachten, statt jetzt in einem Touchscreen-Menü 37 Ebenen zu haben, in denen ich irgendwie was versuche zu finden. Nummer 4, und das hört sich so ein bisschen kontraproduktiv an, Friction by Design einführen. Also nicht jede Interaktion soll maximal bequem sein. In kritischen Kontexten, zum Beispiel in komplexen Fahrsituationen, muss das System bewusst Interaktionen blockieren, bewusst Rückfragen stellen, bewusst Wartezeiten einbauen, bewusst, und das ist der wichtigste Punkt, Funktionen einschränken. Es ist, seitdem es die Fahrinformationssysteme gibt, so dass die TV-Funktion bewegte Videobilder in den Fahrzeugen während der Fahrt nicht angesehen werden können. Die funktionieren nur, wenn man steht. Ja, so ein klassisches Beispiel dafür, Funktionen einzuschränken. Also die Friktion, die Reibung, bewusst eingesetzt, fokussiert eingesetzt, in richtigen Stellen schützt. Ja, und sie ist auch ein mächtiges Gegenmittel gegen Rebound-Effekt. Fünfter Punkt. Effizienzgewinne bewusst in Entlastung umwandeln. Also von vornherein den Rebound-Effekt in seinem Kern bekämpfen. Effizienz darf nicht automatisch zu Mehrnutzung führen. Und wir können diese Mehrnutzung verhindern, indem wir im Design klare Regeln implementieren. Wenn eine Funktion vereinfacht wird, werden auch andere reduziert. Wenn eine Interaktion beschleunigt wird, werden Alternativen ausgeblendet. Wenn Zeit frei wird, wird sie nicht für freie Features genutzt, sondern als digitale Ruheinsel verstanden. Und sechstens, die Haltung von Technologie mit Respekt kultivieren. Also Technologie darf nie davon ausgehen, dass der Mensch sich anpasst. Die Technologie muss sich dem Menschen anpassen. Ja, also Respekt vor der menschlichen Aufmerksamkeit, Respekt vor menschlichen Grenzen, Respekt vor menschlichem Verhalten. Das ist dann ein Weg, der Technologie besser macht, der sie stärkt. Und der den Rebound-Effekt am Ende verhindert. Als HMI User Experience Designer haben wir einen enormen Einfluss darauf, ob Effizienzgewinne tatsächlich Entlastung bringen oder nur zur nächsten Runde eines Rebounds-Effekts führen. Unsere Verantwortung ist nicht nur, Dinge nutzbar zu machen. Unsere Verantwortung ist es, Dinge sinnvoll zu machen, ihnen Wert zu geben. Und das heißt häufig mal weglassen, begrenzen. Und das heißt immer, der Mensch steht über der Technologie. Zum Schluss, wenn wir ehrlich sind, das Problem liegt nicht in der Technik, nicht in den Motoren, nicht in den Displays, nicht in den Algorithmen, nicht in der Software. Das Problem liegt in uns, in dem reflexhaften Drang, jeden Effizienzgewinn sofort in ein Mehr zu verwandeln. Mehr Geschwindigkeit, mehr Komfort, mehr Funktion, mehr Ablenkung. Wir optimieren uns zu Tode und glauben dabei, wir würden Fortschritte schaffen. In Wahrheit bauen wir nur größere Maschinen, um dieselben Fehler eleganter zu machen. Der Rebound-Effekt ist kein Naturgesetz, er ist eine Entscheidung, unsere Entscheidung. Er basiert auf Naturgesetzen, aber wenn wir ihn durchschaut haben, Verständnis versetzt uns in die Lage, dagegen anzusteuern. Und genau deshalb können wir ihn stoppen, indem wir beginnen, Effizienz nicht länger als Einladung zu verstehen, sondern als Verpflichtung zur Reduktion, zur Klarheit, zur bewussten Gestaltung. Also, nicht jede Verbesserung ist ein Fortschritt. Manchmal ist echter Fortschritt das, was wir weglassen. Das war's für heute. Ich bedanke mich dafür, dass du Zeit mit mir verbracht hast. Du hast etwas für dich getan, was dir keiner mehr nehmen kann. Für einen weiteren Austausch findest du mich auf LinkedIn und auf meinen Webseiten www.peter-röske.com. Röske mit OE und SS oder unter www.beyond-hmi.de. Bis zum nächsten Mal. Pass auf dich auf und bleib gesund.